der Podcast der Mediengruppe RTL.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediengruppen RTL Podcast. Mein Name ist Niklas Fautek aus der Vox Kommunikation und ich hatte das große Vergnügen, mit Oliver Schablitzky zu sprechen. Oliver ist Senderchef von Nitro und RTL Plus und er bekommt heute am 1. Dezember Nachwuchs, denn die Senderfamilie wird größer, Vox Up geht endlich an den Start. Und warum Vox jetzt überhaupt eine kleine Schwester bekommt, was das ganz Besondere an Vox Up ist und wie man eigentlich Chef eines Fernsehsenders wird, das alles und noch mehr hat mir Oliver Schablitzky verraten und deshalb wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Mediengruppen RTL Podcast. Hallo Oliver, Oliver Schablitzky, heute unser Gast zu Vox Up. Hallo Oliver, schön,
dass du da bist. Hallo und ich grüße dich. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, mein sehr erster gerne.
Podcast.
Ja. Wir haben heute Sonntag, der 1. Dezember. Es ist quasi fast soweit. Heute Abend geht es los. Der neue Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL startet Vox Up. Vielleicht darf ich dir eine ketzerische Frage stellen.
Hau raus.
Direkt zum Anfang, so der Eisbrecher. Ja, genau. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich es mir richtig verscherzen möchte, dann finde ich das einfach innerhalb der ersten 2 Minuten raus. Wir haben das Jahr 2019 und die Mediengruppe RTL startet einen neuen Free-TV-Sender. Alle reden um uns rum, um Streaming-Angebote. Wir selbst haben TV Now. Warum? Also warum ist Vox Up trotzdem die richtige Idee?
Ich finde es ja immer ganz schön, Dinge zu tun, die man gerade nicht erwartet. Bin ein großer Alfred Hitchcock-Fan, der hat auch genau das immer gemacht in den Filmen und das ist mein Leitmotiv quasi, aber ist ja auch gar nicht mein Leitmotiv, sondern die Idee in der Mediengruppe ist, dass wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also wir befinden uns in einem Umfeld, in unserem Markt, wo Free TV eine richtig große Rolle noch spielt, wo wir neue Wettbewerber haben, ja, und wo wir sagen, unser Thema, mit dem wir uns täglich beschäftigen, sind, die besten Inhalte zu haben, die besten Inhalte zu entwickeln und dann über die Plattform zu distribuieren. Und das kann im Free-TV sein, das kann aber eben auch auf TV Now sein. Und darum geht es. Wir sind im Grunde beides so ein bisschen und auf dem Weg hin, beides zu werden. Und weil Free-TV aber noch so eine große Rolle spielt, haben wir da auch noch eine ganz wichtige Aufgabe. Und die Aufgabe ist, dass unser Footprint nicht kleiner wird, sondern im besten Fall größer. So, und damit arbeiten wir jetzt mit Vox Up massiv dafür. Das heißt, wir gründen einen neuen Sender und sorgen dafür, dass der Mediengruppenmarktanteil im Markt, wenn du so willst, weiter stabil ist oder wächst im besten Fall. Das ist die Hoffnung dahinter.
Vox Up, da steckt ein großer Sender der Mediengruppe schon mit im Namen drin. Vox, du bist jetzt Senderchef von Vox Up. Gehst du jetzt in Konkurrenz zu Vox oder also grast ihr euch jetzt gegenseitig die Zuschauer ab oder was genau verbirgt sich letztendlich hinter Vox Up?
Ja, es ist ziemlich genau das Gegenteil. Ich glaube, ich habe noch nie so eng mit Sascha, gut, jetzt ist Sascha noch nicht so lange da, aber mit einem Vox-Geschäftsführer gearbeitet, wie in den letzten Monaten mit Sascha. Denn es ist tatsächlich so, das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt und so ist der Sender auch aufgestellt und wir arbeiten Hand in Hand, weil wir nachher ja auch gemeinsam vermarkten und sozusagen beide in dem Vox-Universum uns befinden. So, ne? Und das ist natürlich nicht so, dass wir immer deckungsgleich sind. Das ist ja auch nicht die Idee. Im Programm wollen wir bewusst auch eine andere Farbe aus diesem Universum immer bespielen, aber wir wollen schon dieselbe Zielgruppe ansprechen und deswegen müssen wir auch so eng zusammenarbeiten.
Was meinst du mit einer anderen Farbe bespielen? Also wie kann ich mir das ganz pragmatisch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel beim großen Schwestersender Vox dann dienstags abends die Höhle der Löwen läuft, was würde man dann zeitgleich als anderes Angebot bei Vox absehen können,
theoretisch? Ja, also wenn die Höhle der Löwen läuft bei Vox und du hast eine Zuschauerin, die sagt, ich würde aber jetzt lieber eine Crime-Serie sehen, dann geht sie auf Vox Up und sieht dann Law & Order SVU oder Rizzoli & Isles. Und das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, wir nehmen schon die gleichen Programme, zeigen sie aber zu anderen Uhrzeiten und versuchen natürlich auch das dann anzureichern, indem wir sagen, wir zeigen auch Programme, die vielleicht gerade bei Vox nicht laufen oder die aus dem Programm genommen wurden, zeigen vielleicht aber auch eben Programme und das ist so ein bisschen auch die Mission. Wir wollen ja eben nicht nur ein Sender sein, der altes Programm zeigt, wir wollen ja im Gegenteil auch frisches Programm zeigen. Das heißt, wir setzen auch eigene Programme rein, von denen wir glauben, dass sie ein Teil dieses Vox-Universums sein könnten oder werden könnten. So, also Beispiel mal vielleicht, wir haben uns Gedanken gemacht, in der Projektphase gesagt, so, wir brauchen für den Sender Vox Up, um zu verdeutlichen, dass wir es ernst meinen, brauchen wir eine richtig schöne Eigenproduktion, die in eins dieser Lebenswelten von Vox reingeht, für was Vox steht. Und das Thema Reisen war ja immer sehr wichtig. Reisen, Camping, hat gesagt, das wäre eine tolle Farbe. Und dann haben wir uns mit dem Team von Vox zusammengesetzt und haben gesagt, können wir da was entwickeln um das Thema Camping? Hatten auch so eine vage Idee. Und dann war schnell klar, wir können, das passt sehr gut, aber wir müssen natürlich ein bisschen gucken, dass das nicht ein zweites Einmalcamping immer Camping wird. Mhm. So, und dann haben wir drauf entwickelt und kamen dann plötzlich mit einer Idee, die jetzt sowas geworden ist wie eine wilde Kreuzung aus Reise-Camping-Format und Spielshow. So, und die Idee ist dann sozusagen nach ganz vielen Etappen plötzlich so geworden und ist jetzt so gut, dass wir sogar in Überlegung sind, dass wir das, nachdem es bei Vox abgelaufen ist, vielleicht auch auf Vox später zeigen können. Also das ist so, natürlich finde ich so das größte Versprechen, was man mit so einem neuen Sender geben kann, dass das auch mal, vielleicht nicht im Regelfall, aber doch in Einzelfällen auch wie eine Laborkirche sein kann. Mhm. Wir probieren was aus auf dem kleinen Sender und mit den guten Erfahrungen, die wir dann gemacht haben, hoffentlich können wir es bei Vox weiter ausbauen.
Es ist also im Grunde eine große, bunte Mischung aus einem Programm für Vox-Nostalgie-Fans oder die, die sich nach einem Programm sehen, was durchaus mal bei Vox lief, aber aktuell nicht mehr im Programm ist, aber eben auch der angesprochenen Spielwiese, dass ihr also auch selbst in die Eigenentwicklung gehen wollt und Programmfarben besetzen möchtet, die auch Vox bekannt sind.
Ja, das kann ich grob unterschreiben, wobei ich sagen muss, dass wir sehr bewusst diesen Aspekt der Nostalgie zurückgefahren haben, mhm, auch in der Ambition, weil wir auch gesagt haben, das Vox-Up-Angebot soll eben auch sehr eng am Vox-Angebot sein und deswegen möchten wir keinen Klassikersender machen, ganz bewusst nicht. Also wenn ich jetzt von dem perfekten Dinner spreche, dann rede ich jetzt nicht von einem Klassiker, weil das ist ein Format, das läuft, wenn es manchmal nur einmal bei Vox und ist aber dann deswegen trotzdem noch ein frisches Programm. Mhm. Dem kann ich eine zweite Chance geben, ist für mich aber kein Klassiker. Mhm. Wenn ich aber jetzt sage, wir nehmen eine alte Serie ins Programm, die in den 90ern mal für Vox gestanden hat, ja, so, oder wir zeigen jetzt McLeods Töchter, ne, so. Dem Programm siehst du das Alter auch an, dann ist das aber mal ein nostalgischer Farbklecks in dem Programmschema, aber eben auch nur ein einzelner Farbklecks. Mhm. Und das ist uns wichtig. Also wir sagen, wir möchten schon das nostalgische Gefühl hier und da bedienen. Aber eigentlich ist Vox Up ein Sender, der wie Vox in einer doch sehr aktuellen Welt stattfindet.
Zu einem Klassiker müssen wir aber natürlich kommen. Ja. Denn wenn heute Abend das Knöpfchen, wie kann man sich, vielleicht eine Frage vorweg, wenn heute Abend der Sendestart ist, wie kann man, also ich stelle mir das so vor, dass du und dein Team da in der Sendezentrale sitzen und um 20.15 Uhr auf einen großen roten Buzzer drücken und dann geht es endlich los mit Vox Up. Bring Licht ins Dunkel. Wie wird's heute Abend wirklich laufen?
Ja, den großen roten Knopf, den gibt's nur in Hollywood, aber ansonsten ist alles genau so tatsächlich. Wir treffen uns in der Sendeabwicklung dann um 8 Uhr, wenn es dann darauf zugeht, mit einem kleinen operativen Team sozusagen, die auch das einfach miterleben wollen. Das ist ja schon wirklich ein besonderer Moment. Ist ja wie eine Geburt am Ende auch, ne? Und auch wenn man weiß, dass man alles getan hat dafür, dass es gut funktioniert. Man weiß ja trotzdem erst um 20.16 Uhr, dass es dann auch stattgefunden hat. Ja, und dann beobachten wir das, wie sich das dann entwickelt. Wir haben das so vorgesehen, dass wir total organisch aus Hot oder Schrott raus eine Situation gedreht haben mit Detlef, wo er dann nach der Sendung quasi nochmal Besuch bekommt und vor der Tür steht ein zweiter Detlef. Das ist ja auch ein Teil der Kampagne sozusagen, dass wir die Celebrities von Vox eben auch alle spiegeln und doppelt auftreten lassen, weil es die jetzt zweimal gibt. Und dann macht er das Paket auf und findet halt dann sozusagen einen ab. Dann erklären wir den neuen Sender und dann mündet das in ein großes Feuerwerk, ein Highlight-Trailer, der dann auf allen Sendern der Mediengruppe zeitgleich laufen wird. So, und das ist dann sozusagen die Geburtsstunde von Vox Up. Nach diesem Trailer geht's dann in, darauf wolltest du ja hinaus, Ally McBeal. Da sind wir dann natürlich prompt in einem wichtigen Teil der Vox-Geschichte. Genau, und das ist dann der Startpunkt und ab da geht's dann ins reguläre Vox-Schema. Und wir machen dann um 20.16 Uhr natürlich eine Flasche Sekt auf.
Trinken das, wir dann noch. Dann. Das hätte ich jetzt auch noch gefragt.
Mit den Technikern vor Ort.
Ob im Kreissaal denn danach noch kurz angestoßen werden darf. Sehr gut. Aber dann auf jeden Fall eine TV-Empfehlung heute Abend. Die Geburt live miterleben, das Feuerwerk, vielleicht zu Beginn des Feuerwerks noch bei RTL sein und dann sagen, aber das will ich jetzt nicht verpassen. Jetzt schalte ich mal schnell zu Vox ab rüber. Ellie McBeal ist sehr, sehr lange nicht mehr ausgestrahlt worden, hat damals eine große Fangemeinde gehabt. Gab es in euren Überlegungen überhaupt eine bessere Idee, als den Sender mit Ellie McBeal zu starten? Oder war von vornherein allen klar, dieses Kultprogramm, das muss auf jeden Fall zurück und damit fangen wir auch an?
Ich möchte mal sagen, das war die leichteste Entscheidung, die wir treffen mussten, denn jedem, dem wir am Anfang von der Idee von Vox Up erzählt haben, hat immer als erstes Ellie McBeal gesagt. So. Und ich hatte eine Situation, wo ich einer Kollegin von der Ad Alliance die Idee für die Vermarktung gepitcht habe, dass wir einen neuen Sender gründen wollen, und ich sehe noch ihr Gesicht. Wir waren beim Essen und ich erzähle ihr mit Begeisterung, was wir jetzt planen, was für Ideen wir haben, und sie guckt mich an und sie ist eigentlich ein emotionaler Mensch, aber hat sehr stark geguckt die ganze Zeit, und ich dachte, noch zündet's nicht. Und dann sage ich zu ihr, und dann haben wir natürlich Ellie McBeal, und in dem Augenblick glänzten ihre Augen und sie hatte das Feuer, und das hat sie bis heute. Also das ist unfassbar, was diese Serie auslöst. Es ist auch ein kleines Wunder, dass die Serie bis jetzt lange nicht mehr gelaufen ist tatsächlich. Und wir freuen uns natürlich, dass wir die haben konnten. Es ging sogar so weit, dass wir gesagt haben, wenn wir die nicht haben, dann können wir erstmal nicht ordentlich starten.
Dann macht das keinen Sinn, das Ganze.
Ja, so. Wenn man aber dann weiterdenkt von dem Punkt, gibt es natürlich ein paar mehr Serien auch, für die Vox gestanden hat, neben den ganzen Factual-Programmen und den Shows. Und ja, wir haben ja noch vor, lange zu senden. Da werden wir sicher noch ein, zwei Schätze finden.
Jetzt haben wir gerade schon darauf hingewiesen, das Feuerwerk heute Abend ab 20.15 Uhr auf allen Sendern und natürlich bei Vox Up mit Ellie McBeal geht's dann los. Wie kann man denn Vox Up überhaupt empfangen? Also wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin gerade denken, bin jetzt sehr kurzfristig darauf aufmerksam geworden, weil ich diesen Podcast höre, wie kriege ich es denn jetzt noch schnell in meinen Fernseher rein? Kannst du uns doch bestimmt noch ein paar Tipps geben?
Ja, das ist ja immer das leidigste Thema von Fernsehnutzern, dass man in den meisten Fällen den Suchlauf machen muss. Das haben wir diesmal in einigen Verbreitungsbereichen abgekürzt, weil wir auf eine bestehende Frequenz gesprungen sind. Bei zum Beispiel von Vox Schweiz, also wenn dann ein Schweizer in Deutschland das Schweizer Feed von Vox gesehen hat, der wird dann das in Zukunft nochmal neu suchen müssen, aber der wird dann auch da Vox Up empfangen. Ansonsten bleibt es den Zuschauern und Zuschauerinnen leider nicht erspart, dann einen Sendersuchlauf zu machen. Die gute Nachricht ist, es wird ja mit jeder neuen Fernsehgeneration leichter, und fast jeder in Deutschland hat die Chance, Vox Up vom Start weg zu empfangen. Also wir sind ungefähr bei einer Verbreitung von 90%. Das heißt, wenn jemand Satellitenkunde ist, dann kann er über Astra Vox Up empfangen. Wenn er Kabelkunde ist, kann er es natürlich bei Vodafone empfangen. Wir werden auch bei Magenta TV sein, im IPTV. Also es ist eine große Bandbreite. Man muss nur einmal den Schritt machen und muss sagen, ich möchte den Sender jetzt belegen.
Jetzt versuchen wir mal die Perspektive zu wechseln vom klassischen Zuschauer hin zu den Werbekunden. Denn Vox Up hat ja eine Besonderheit, und vielleicht kannst du die uns auch noch mal erklären. Da geht es um Werbung synchron zeigen auf beiden Sendern, auf Vox und auf Vox Up. Was hat es damit auf sich?
Die Idee, die wir hatten, ist, dass wir gesagt haben, was wir möchten mit dem neuen Sender ist, dass wir gar nicht mit einer individuellen Vermarktung von Vox Up beginnen, sondern dass wir das, was wir an Reichweite aufbauen mit Vox Up, dass wir das Vox zuschlagen. Und die Idee ist auch in dem Entstehungsprozess dieser Projektidee uns gekommen, und da gab es einen, wie ich finde, sehr guten Satz von Matthias Dang, der das perfekt zusammengefasst hat. Der hat einmal gesagt, wir werden seit Jahren von der Werbeindustrie konfrontiert mit zwei Kernforderungen. Das eine ist weniger Komplexität in den Buchungsvorgängen, und das andere ist mehr Nettoreichweite, weil die Nettoreichweite immer wieder abnimmt. Und im Grunde ist die Idee von Vox Up und von der Synchronisierung der Werbeinseln genau das abzustellen. Das heißt, der Zuschauer bucht einen Sender, der Zuschauer nicht, der Kunde bucht einen Sender, in dem Fall Vox, und er bekommt automatisch die Reichweite von Vox Up mitgeliefert, hat also nur einen Buchungsvorgang, hat aber die Reichweite von beiden Sendern. Das heißt, um es nochmal einfach zu erklären, was wir machen, wir nehmen einfach die Werbeinsel von Vox und wir zeigen sie zum selben Zeitpunkt bei Vox Up. Ich sage selber Zeitpunkt, ist das nicht immer exakt die Sekunde, das kann man sich technisch vorstellen, das ist schwer möglich, weil es könnte ja sein, dass wenn die bei Vox gut passt in dem Augenblick bei Vox Up vielleicht gerade ein intensiver Dialog stattfindet in der Serie und man kann nicht mitten in den Satz schneiden, aber sehr zeitnah, von, also das mit wenigen Sekunden Versatz.
Das klingt sehr einmalig und ambitioniert. Ist es das tatsächlich oder ist es ein Phänomen, was schon irgendwo anders mal ausprobiert wurde, dass man diese Werbeinseln so synchron hält, um dem Werbekunden da letztendlich doppelte Reichweite, weniger Komplexität oder also mehr Reichweite anzubieten?
Es ist in der Form, wie wir es jetzt spielen mit Vox Up, ist es tatsächlich innovativ und einmalig. Es gibt aber natürlich Vorbilder. Wenn ich in Märkte wie Kroatien, Spanien, Frankreich gucke, gibt es eben auch Sender, die sich so vermarkten, exakt nach diesem Modell. Und auf eine Art ist selbst das Toko Plus Modell zumindest verwandt, was wir kennen. Das ist ja ein sogenannter Timeshift-Sender, wo Programm und Werbeinsel eine Stunde zeitversetzt ausgestrahlt werden. Also auch da ist die Idee, aus einer Werbeinsel heraus mehr Reichweite zu generieren. Also eigentlich für den Kunden ein sehr schönes Paket, was ihm die Arbeit erleichtert und sozusagen auch hilft, mehr Aufmerksamkeit auf seine Produkte zu bringen. Es braucht natürlich, wie bei allen Innovationen, eine Lernphase. Und ich glaube, dass die Ad Alliance und wir gerade in der Phase sind, wo wir viel erklären müssen auch und auch sagen, jetzt lasst uns das gemeinsam ausprobieren, denn wenn das so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, dann haben wir alle was gewonnen dabei.
Du bist ja nicht nur Senderchef von Vox Up, jetzt quasi der Gründungsvater, sondern warst auch schon Gründungsvater von Nitro und bist Senderchef von RTL Plus. Gibt es so eine Vergleichbarkeit, jetzt gerade vor allem in diesen Momenten Sender aus der Taufe zu heben und Nitro zu gründen und jetzt eben Vox Up zu gründen. Gibt es da eine Vergleichbarkeit, wo das in beiden Fällen sehr ähnlich war, wo man sozusagen seine Learnings mitnehmen konnte und sagen konnte, ah, da kann ich jetzt quasi dran oder von profitieren, und Dinge, die komplett anders sind jetzt in der Vorbereitungsphase?
Ja, es gibt viele Punkte, wo wir sehr ähnlich arbeiten, wie bei Nitro oder RTL Plus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der USP, den wir hier in diesem Bereich Multichannel versuchen, auch weiterzuentwickeln. Denn es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du mit den Mitteln eines Spartensenders einen neuen Sender gründest oder ob du einen großen Sender in Anführungsstrichen auf den Markt bringst. Das beginnt natürlich schon bei der Größe der Mittel, kann man sich vorstellen, der Ressourcen und auch der Leute, die dahinter stehen. Das Schöne ist, dass wir es, glaube ich, gelernt haben, einen Sender gut aussehen zu lassen und mit wertigem Programm zu versehen, ohne dass es in dem Maße teuer ist, wie es bei einem großen Sender ist. Da gehört zum Beispiel sowas zu, dass wir, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt, dass wir in der Promotion-Strategie natürlich nicht mit der Kleinteiligkeit, die man bei einem großen Sender braucht, sozusagen, weil die Zuschauer vielleicht eine viel längere Strecke den Sender sehen oder viel treuer sind, viel mehr Trailer produziert und in der Ansprache andere Werbemittel noch hat, wo wir mit weniger Mitteln trotzdem unsere Zuschauerschaft bedienen und dementsprechend aber auch weniger Kosten bedienen. So, also wir sind in einigen Bereichen wirklich effizienter tatsächlich auch. Wo wir nicht sparen, ist es, das ist da, wo wir sagen, da geht's um die das Erscheinungsbild des Senders, wie wertiger aussieht und natürlich auch nicht bei den Programmen. Da müssen wir natürlich auch ehrlicherweise sagen, profitieren wir ja über die Maßen von dem wertigen Programmstock, den RTL und Vox haben. Da können wir uns ja schon umfassend auch bedienen raus. Und dann geht es wirklich darum zu sagen, wir setzen dann noch was drauf mit eigenen Produktionen, eigenen Zukäufen. Das gilt dann für Nitro und für Vox und RTL Plus gleichermaßen.
Bin ich also bei dir total richtig, wenn ich sage, die Spielwiese nicht nur Nitro, sondern jetzt auch Vox Up als Produzent eines Formats, wo man sagt, das würde ich gerne mal Vox Up anbieten, kann ich da bei dir anklopfen, dir eine Mail schreiben und sagen, Oliver, ich hab da eine mega Idee. Es ist gar nicht so teuer, es ist aber mega hochwertig und eine verdammt verrückte, innovative Formatidee. Darf ich dir die mal pitchen?
Jederzeit, würde ich mir wünschen. Und ich bin auch schon gefragt worden, muss ich denn jetzt zu Sascha gehen oder also Sascha Schwingel von Vox oder jetzt zu dir für Vox Up? Und habe ich gesagt, egal wie du es machst, es wird immer ankommen. Also wenn eine Idee an Sascha gepitcht wird, von der er das Gefühl hat, das wäre doch eine schöne Idee für VoxUp, dann wird sie bei mir landen. Und andersrum, wenn ich denke, das ist jetzt aber eher ein Vox-Thema als eins für den kleinen Sender, würde ich das auch weitergeben. Also so eng arbeiten wir zusammen und ich würde mir wünschen, wenn wir möglichst viele Ideen vorgestellt bekommen, aus denen wir dann was machen können, sei es für den einen oder für den anderen Sender.
Also eure Bürotüren von Sascha Schwingel und dir sind quasi, dazwischen ist immer
fast nahtlos die Tür offen. Geöffnet.
Ja. Genau. jetzt habe ich gerade schon gesagt, du bist Senderchef von drei Sendern der Mediengruppe. Wie wird man Senderchef? Also wie bist du überhaupt zur Mediengruppe RTL gekommen? Vielleicht auch für den einen oder anderen, der Medien interessiert ist, irgendwie gerade den Einstieg in die Medienbranche sucht und hier zuhört, kannst du ein paar Tipps geben? Wie kommt man auf deinen Sessel? Also, vielleicht nicht auf deinen direkt, aber.
Ja, also als ich damals im Berufsinformationszentrum saß und mich über Berufe informierte, da bis Schüler, gab es das Stellenprofil Senderchef noch nicht. Da wusste ich auch noch nicht so viel davon. Ich habe tatsächlich, muss man sagen, einen bisschen labyrinthischen Weg zum Fernsehen genommen. Ich habe viele Jahre Printjournalismus gemacht und auch im Radio gearbeitet und bin dann eher durch einen Zufall, der so oft über das Netzwerk und die Leute entsteht, die man kennt, über den damaligen Pressesprecher bei Super RTL gelandet und habe dann erstmal Eingang ins Kinderfernsehen gefunden, was für mich eine ganz neue Welt war, aber auch eine faszinierende. Und bin dann sozusagen über verschiedene Programmstationen, Programmplanung gearbeitet, im Programmeinkauf, habe Co-Produktion betreut, habe ich sozusagen da meinen Weg gemacht. Und das war damals eine Zeit, Super RTL wurde gerade da Marktführer, gab es eine Menge zu lernen über Fernsehen, aber auch über die Welt sozusagen, die drumherum entsteht. Da ging es eben auch um sowas wie Vermarktung intensiv. Es ging um ganz neue Märkte wie Merchandising. Das Internet war damals gerade geboren. Also es war eine sehr rundum intensive Ausbildung, die mir wirklich geholfen hat, auch breiter zu denken als nur im Programm, was mich eigentlich interessiert hatte. Und
also ja, auch ein Stück weit Spielwiese damals. Also
wenn es war eine große Spielwiese, genau, es war eine große Spielwiese, bei der glücklicherweise viel funktioniert hat. Es war bis heute eine sehr erfolgreiche Geschichte, Super RTL. Aber es war eben die Zeiten, in der viele Ideen geboren wurden, die bis heute noch Bestand haben. Und dann habe ich einen kleinen Umweg gemacht, tatsächlich nochmal zu Viacom nach Berlin. Und als dann Nitro kam, dann sitzt man da bei einem neuen Sender, den ich übrigens nicht in dem Maß aus der Taufe gehoben habe, denn als ich hier angefangen habe, war der Sender schon 10 Tage on air. Also man kann sich ja auch immer mit fremden Federn schmücken, aber die Ehre möchte ich dann anderen überlassen, die das damals gemacht haben. Und ich sage den Kollegen auch heute noch, da haben sie ganze Arbeit geleistet, denn das war schon ein ganz toller erster Aufschlag, finde ich. Aber dann ist man das plötzlich. Und ich kann jetzt nur andersrum sagen, was mich reizt daran, und das ist auch das, weswegen ich das immer wieder schön finde, ist, dass man als in dieser Funktion als Senderchef eben sich mit vielfältigen Themen beschäftigen kann und eben nicht nur auf diese eine Schublade beschränkt ist sozusagen. Also mir macht es unglaublich Spaß, mit Kollegen über Programme zu reden und auch zu diskutieren. Aber gleichzeitig macht es mir auch Spaß, über Marketingkampagnen zu reden. Und die Vielfältigkeit, die gibt es eben nur in diesem Berufsbild, wie ich finde. Und die gibt es in besonderem Maße bei kleineren Sendern, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Jörg Graf, der natürlich in vielfacher Hinsicht eine größere Reichweite hat und bei mehr RTL. Mittel zur Verfügung hat bei RTL, genau. Ich bin aber sozusagen wegen der Größe des Senders in viele Dinge viel tiefer involviert, weil wir einfach viel kleiner sind. So, und das macht mir persönlich einfach auch Spaß.
Wie groß ist dein Team?
Naja, wenn ich jetzt alle rechne, mit denen wir regelmäßig hier über einen Sender, jetzt mittlerweile ja dann zwei, bald drei Sender reden und nachdenken, sind das rund 30 Leute.
Dazu kommen dann aber wahrscheinlich noch
dazu unzählige kommen natürlich Kollegen dann
aus dem gesamten, genau, Mediengruppenhaus.
Richtig, ja, genau. Ja.
Spannend, und wir wünschen auf jeden Fall heute Abend, drücken wir alle die Daumen, dass der Senderstart gut läuft. Wie ist das? Normalerweise schaut man als Fernsehmacher morgens um 8.30 Uhr natürlich auf die Quoten, wie es gelaufen ist. Mit was für einer Erwartung schaut man am allerersten Tag morgens auf die Quote bei einem Sender, der gerade frisch ans Werk gegangen ist?
Naja, also der der erste Tag wird entspannt werden. Denn wenn ich jetzt mir überlege, was am 2. Dezember passiert, wir schauen uns ja die Primetime an von einem Sender. Wenn wir dann über den Tagesmarktanteil sprechen, dann sprechen wir nur über 4 Stunden von 24. Das ist natürlich, oder für über 6 Stunden an der Stelle. Das heißt, das kann überhaupt noch nicht den Ausschlag haben. Dann wissen wir, dass wir in der Verbreitung erstmal sozusagen Leute einsammeln müssen und die bewegen müssen, den Sender zu finden und einzuschalten. Und dementsprechend freuen wir uns eigentlich in den ersten Tagen über jeden Ausschlag. Mhm. Das kann auch ein 0-2 sein, dann sagt man guter Tag. Und ich glaube, so richtig sehen, wie schnell das greift, wird man das erst nach 4 bis 6 Wochen. Dann wird man sehen, ob sich da Dinge verfangen oder wo man vielleicht später mal Hand anlegen muss. Und ich glaube, der Dezember wird noch ein Monat, wo wir sagen können, wir haben den Sender zum Laufen gebracht, wir freuen uns drüber und jetzt geben wir dem mal ein paar Wochen und dann gucken wir uns die Quoten mal an und sagen, was läuft super und wo denken wir jetzt weiter.
Dann sind wir sehr gespannt und eine Frage habe ich natürlich noch, denn wir wollen natürlich auch immer wieder von unseren Gästen hier im Podcast erfahren, was schauen sie denn so privat und deshalb auch die Frage, was schaust du dir innerhalb der Mediengruppen RTL-Angebote denn gerne an? Und wenn du ganz, ganz ausnahmsweise doch mal was anderes guckst bei der Konkurrenz, was ist so da dein Lieblingsformat oder wo kannst du nicht wegschalten, bei welcher Serie?
Dann fange ich jetzt mal mit der Mediengruppe an. Ich habe 2 Töchter zu Hause und mit denen hat es sich etabliert, dass wir tatsächlich sowohl Supertalent als auch Let's Dance sehr intensiv verfolgen. Verblüfft mich selbst immer wieder, gerade bei der 8-jährigen Tochter, mit welcher Intensität sie dabei ist, aber wir verfolgen das mit Leidenschaft und deswegen habe ich die komplette Staffel gesehen, was mir vielleicht nicht passieren würde, wenn ich alleine gucke, weil ich einfach als Mann vielleicht andere Prioritäten setzen würde, männlicher Zuschauer.
Aber als Familienprogramm.
Als Familienprogramm ist das hervorragend. Das gilt in gleichem Maße für Supertalent. Und ich persönlich bin großer Löwen-Fan, also Höhle der Löwen. Das gucke ich im Zweifelsfall auch alleine mit großer Leidenschaft und bin jedes Mal fasziniert, mit welchen Ideen wieder Geschäft gemacht werden kann. Und wenn es dann wirklich mal vorkommt, das ist ja so selten natürlich, dass man mal was anderes guckt. Nein, ich glaube, in dem Job, in dem man ist, muss man auch immer wieder den Anspruch haben, dass man viel von dem gesehen hat, was passiert im Fernsehen, mhm. Was jetzt ja auch nicht immer heißt. Also man muss ein Gefühl dafür kriegen, wie ein Format ist. Leidenschaft ist tatsächlich die Fiction auch. Das heißt also, jedes neue Fiction-Programm, was läuft, jetzt kürzlich Rampensau, verfolge ich intensiv und komplett, gucke ich mir wirklich komplett an. Während ich bei der Unterhaltung oft so halte, dass ich 1, 2, 3 Folgen sehe, um ein Gefühl zu kriegen. So, und dann weiterziehe. Meine Hobby-Serien, wenn man so will, darauf zielt die Frage ja, die ich dann nach 23 Uhr gucke, sind tatsächlich Serien wie Walking Dead.
Okay.
Genau, und wie Peaky Blinders, das sind die ich aktuell verfolge.
Gut, dann habt ihr jetzt also auch nochmal ein paar Tipps, wenn nicht so schon alles weggebinged wird von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich bedanke mich vielmals. Vielen Dank, Oliver Schablitzky.
Ja, ich danke auch für die Zeit. Hat Spaß gemacht und ja.
Sehr gerne. Und für heute Abend dann natürlich toi toi toi.
Daumen drücken, genau. Und den Sendersuchlauf betätigen. Würde mich freuen.
Das machen wir jetzt alle direkt. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Bis dann.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Oliver Schablitzky und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr natürlich jetzt einen Sendersuchlauf an eurem Fernseher machen solltet, damit ihr natürlich VoxUp empfangen könnt. Und damit ihr auch unsere Podcasts immer empfangt, solltet ihr uns natürlich unbedingt abonnieren. Bei AudioNow, Spotify und Apple Podcast findet ihr uns natürlich. Bis bald. Ciao.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.